Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastore.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 30. April 2021, gleich dem 10. Urdi Behisht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe An der Schwelle zur Helligkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran begrüßt eine Änderung im Ton Saudi-Arabiens. Moskau reagiert auf durchgesickerte Sharif-Datei und stützt sich auf Teherans offizielle Aussagen. Israelischer Minister droht Iran, Gespräche in Wien zu unterbinden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran begrüßt eine Änderung im Ton Saudi-Arabiens. Das iranische Außenministerium hat die jüngste Änderung im Ton Saudi-Arabiens gegenüber der Islamischen Republik Iran begrüßt und erklärt, dass die wichtigen regionalen Akteure beginnen könnten, ihre Beziehungen zu überdenken. Mithilfe konstruktiver Sichtweisen und eines dialogbasierten Ansatzes können die wichtigen regionalen und islamischen Länder ihre Differenzen hinter sich lassen und ein neues Kapitel der Interaktion und Zusammenarbeit zur Verwirklichung von Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Region aufschlagen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Donnerstagabend. Früh am Tag hatte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman dem saudischen Fernsehen Al Arabiya gesagt, dass Saudi-Arabien Iran als Nachbarland betrachte und gute Beziehungen zu ihm anstrebe. Letztendlich ist Iran ein Nachbarland. Wir bitten nur um ein gutes und angesehenes Verhältnis zu Iran, sagte bin Salman. Bin Salmans Äußerungen hatten diesmal einen anderen Ton als Riads normale Rhetorik gegenüber Teheran, durch die Riad jahrelang versuchte, Teheran zu dämonisieren. Khatibzadeh erinnerte außerdem daran, wie die Islamische Republik selbst mehrere Vorschläge ausgearbeitet hat, die darauf abzielen, bestehende Risse zwischen regionalen Ländern zu schließen, unter anderem die Hormuz-Friedensinitiative. Mit solchen Vorschlägen hat die Islamische Republik Pionierarbeit auf dem Weg der regionalen Freundschaft und Zusammenarbeit geleistet und begrüßt die Änderung im Ton Saudi-Arabiens, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Khatibzadeh äußerte die Hoffnung, dass der heilige muslimische Fastenmonat Ramadan die Annäherung unter den Mitgliedern der regionalen muslimischen Gesellschaft einleite und die Region von der Geißel der Kriegsführung, Vertreibung und Unsicherheit befreie. Moskau reagiert auf durchgesickerte Sharif-Datei und stützt sich auf Teherans offizielle Aussagen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagt, Moskau verlasse sich auf Teherans offizielle Aussagen und wisse genau, wer sie zum Nachteil der Beziehungen zwischen Teheran und Moskau manipulieren möchte. Wir kennen alle, die sie, iranisch-russische Beziehungen, zum Nachteil der Interessen Russlands und seiner jahrhundertealten Beziehungen zu Iran manipulieren möchten, sehr gut. Im Allgemeinen verlassen wir uns ausnahmslos auf Teherans offizielle Haltung, die mehr als einmal zum Ausdruck gebracht wurde, sagte Sacharowa am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Sie machte die Bemerkungen als Antwort auf eine TASS-Anfrage nach einem Kommentar zu durchgesickerten Auszügen aus einem vertraulichen Gespräch mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif. Während des Gesprächs, das am 24. Februar im Rahmen eines Forschungsprogramms zur Oral History aufgezeichnet und vor einigen Tagen an den von Saudi-Arabien finanzierten iranischen Nachrichtensender Iran International weitergeleitet wurde, kritisierte Zarif offenbar die Rolle Russlands, unter anderem während der Gespräche, die am 14. Juli 2015 zum Abschluss eines historischen Atomabkommens zwischen Iran und den sechs großen Weltmächten führte. Unser Freund Iran erlebt offenbar keine einfachen Zeiten, sagte Sacharowa. Aus diesem Grund müssen Medienausbrüche unserer Meinung nach durch die Linse dieser Umstände betrachtet werden. Bei einer Pressekonferenz am Montag sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Radibzadeh, dass Sarifs Äußerungen ganzheitlich analysiert und nicht selektiv betrachtet werden sollten. Die Haltung der Islamischen Republik könne nicht durch einen ausgewählten Teil eines Gesprächs dargestellt werden, betonte Radibzadeh. Israelischer Minister droht Iran, Gespräche in Wien zu unterbinden. Ein israelischer Minister hat gewarnt, dass die Kampfflugzeuge des Regimes Iran erreichen können und bekräftigte erneut die Position Israels, dass es sich nicht an die Diplomatie gebunden sieht, die im Rahmen der Wiener Gespräche zur Wiederherstellung des iranischen Atomabkommens verfolgt wird. Wer kurzfristige Vorteile anstrebt, sollte längerfristig aufpassen, zitierte Reuters am Donnerstag Eli Cohen in einem verschleierten Verweis auf das Versprechen der Biden-Regierung, den Deal wieder aufzunehmen. Israel wird Iran nicht erlauben, Atomwaffen zu erlangen, behauptete er. Iran hat nirgendwo Immunität. Unsere Flugzeuge können den ganzen Nahen Osten erreichen und sicherlich auch Iran. Israel hat zuvor gedroht, Iran anzugreifen, wenn die Vereinigten Staaten zu dem Atomabkommen zurückkehren, den der frühere US-Präsident Donald Trump gekündigt hat, um eine feindliche Iran-Politik zu verfolgen, die von dem israelischen Regime unterstützt wurde. Beobachter glauben jedoch, dass die meisten dieser Bedrohungen bloße Bluffs sind und dass Israel niemals die militärische Macht oder den Mut haben wird, Iran ohne die Unterstützung der USA anzugreifen. Ein schlechtes Geschäft wird die Region in einen Krieg führen, behauptete Cohen und wiederholte Israels Haltung gegenüber dem JCPOA. Iran hat wiederholt behauptet, sein Atomprogramm sei friedlich. Teheran unterzeichnete das JCPOA und erklärte sich bereit, seine Nukleararbeit einzuschränken, um der Welt zu beweisen, dass seine Nuklearaktivitäten keine Bedrohung für andere Nationen darstellen. Russland, USA betrachten nicht JCPOA-Sanktionen gegen Iran nicht als entfernbar. Russlands ständiger Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Ulyanov, sagte, die USA würden nicht alle Sanktionen, die sie unter verschiedenen Vorwänden gegen die Islamische Republik verhängt haben, aufheben. Washington betrachtet Sanktionen, die unter Etiketten wie Terrorismus, Raketenentwicklung und Menschenrechtsverletzungen verhängt wurden, nicht als Einschränkungen, die aufgehoben werden könnten, sagte Ulyanov gegenüber Sputnik News am Donnerstag. Die Bemerkungen kamen einen Tag, nachdem die Associated Press berichtet hatte, dass die Biden-Regierung erwägt, einige der strengsten Sanktionen gegen Iran aufzuheben, damit Teheran seine Abhilfemaßnahmen wieder aufnimmt. Unter Berufung auf US-Beamte erklärte AP, die Sanktionserleichterung könnte nicht nukleare Sanktionen umfassen, die von der Trump-Regierung verhängt wurden, um eine Rückkehr der USA zum JCPOA zu verhindern. Einige US-Analysten, wie der frühere Obama-Berater Vali Nas, sagte, Trump habe als Giftpille die Sanktionen mehrfach etikettiert, um es seinem Nachfolger zu erschweren, die iranischen Sanktionen aufzuheben. Nehmen wir an, ein iranisches Schiff würde im Rahmen des Atomabkommens dafür bestimmt sein, kein Öl zu verkaufen. Aber wenn sie dasselbe Schiff unter die Bezeichnung Terrorismus stellen, ist es nicht so einfach, die Sanktionen aufzuheben, bemerkte der ehemalige hochrangige Beamte des US-Außenministeriums. Und der Kongress kann lautstark protestieren und sagen, dass das es nicht nuklear ist, sondern um Terrorismus handelt. Houthi. Westliche Banden verkaufen jemenitische Kinder an Golfstaaten. Der Leiter der beliebten Houthi-Ansar-Allah-Bewegung im Jemen gab an, Sicherheitsdienste hätten Kinderhandelsbanden in dem Land identifiziert, in dem die schlimmste humanitäre Krise der Welt inmitten einer blutigen, von Saudi-Arabien geführten Kampagne militärischer Aggression herrscht. Abdul Malik al-Houthi sagte am Mittwoch, dass jemenitische Kinder nach Saudi-Arabien und in andere arabische Staaten am Persischen Golf geschmuggelt werden, wo sie ausgenutzt werden, berichtete der Fernsehsender Al-Masira. Die kriminelle Banden teilen die gehandelten Kinder in drei Gruppen ein, von denen einige zur Zwangsarbeit verkauft werden, andere zur sexuellen Ausbeutung und der Rest zum Betteln, fügte er hinzu. Houthi bemerkte weiter, dass die Banden, die mit Mafias in den USA und in Europa verbunden sind, auch am Organschmuggel der Kinder beteiligt sind. Dutzende Tote und Verletzte bei Gedränge auf Fest in den besetzten Gebieten. Bei einem Gedränge auf einem jüdischen Fest am Freitag in den besetzten palästinensischen Gebieten sind mindestens 44 Menschen getötet und mehr als 150 weitere verletzt worden. Zehntausende besuchen das jährliche jüdische Festival Lag BaOmer am Grab von Rabbi Shimon bar Yochai, einer religiösen Persönlichkeit in einer Stadt namens Meron in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die Times of Israel hat die Zahl der Verletzten bisher auf über 65 geschätzt. Die Tageszeitung zitierte einen Polizeibeamten mit den Worten: Dutzende Teilnehmer eines Fests waren ausgerutscht, fielen auf die unter ihnen stehenden Personen auf der Tribüne und verursachten einen vernichtenden Dominoeffekt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 1 Uhr morgens bei einer Zeremonie. Andere Berichte besagen, dass der Andrang verursacht wurde, nachdem ein Teil der Stadionbestuhlung auf dem Veranstaltungsgelände zusammengebrochen war und viele durch diesen Vorfall erstickten. Der Ministerpräsident des israelischen Regimes beschrieb diesen Vorfall als eine schreckliche Katastrophe. Die Veranstaltung fand ohne Rücksicht auf die bestehenden gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus statt, einschließlich der Einhaltung der Regeln für soziale Distanzierung und des Verbots von Massenversammlungen. USA beginnen Truppenabzug aus Afghanistan. Laut mehreren amerikanischen Militärbeamten hat das US-Militär nach etwa 20 Jahren Krieg gegen das verarmte Land begonnen, Truppen aus Afghanistan abzuziehen. CNN berichtete am Donnerstag, dass als Teil des Plans von US-Präsident Joe Biden, den Abzugsprozess vor dem 1. Mai zu beginnen, Dutzende US-Truppen zusammen mit militärischer Ausrüstung aus Afghanistan abgezogen wurden. Private Sicherheitsunternehmen und Mitarbeiter der US-Regierung verlassen ebenfalls das Land, teilten die Beamten dem amerikanischen Nachrichtennetzwerk mit. Auch das NATO-Militärbündnis hat begonnen, seine Streitkräfte aus Afghanistan abzuziehen. Die Entscheidung fiel unter der Warnung von Taliban-Militanten, die Angriffe auf US-geführte Streitkräfte im Land wieder aufzunehmen. Der US-Truppenabzugsplan aus Afghanistan soll bis zum 11. September abgeschlossen sein. Dies ist der 20. Jahrestag der sogenannten Anschläge vom 11. September in New York und Washington, die die damalige Bush-Regierung als Vorwand für den US-Krieg gegen das Land verwendete. Washington gab später zu, dass Afghanistan nicht an den Vorfällen beteiligt war. Washington sagte später auch, dass 15 von 19 Terroristen, die die Angriffe starteten, saudische Staatsangehörige waren und keiner davon afghanisch gewesen sei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Karimi mit dem Titel Maqsad, das heißt Endziel.
از تو میپرسم کدوم مقصد سرانجام من و توست، از تو میپرسم کدوم آینه فرجام من و توست، از تو میپرسم چه آسون شب گریه بی سمر شد، از تو میپرسم چرا پای رسیدن در بدر شد، کدوم آینده دیروز منو برد، بجاش امروز بی پروانه ها برد، تو دستای کدوم فردای تاری شراب روشن شبهای من برد، از تو میپرسم از تو گل ناز، از تو میپرسم هزار بار میپرسم اتفاق، از تو میپرسم که تو جنس بهاری توی پاییزی این راه بیقراری، میرم از حادثه بیرون، میرم از خواب پریشون، پای رفتن نمیمونه جلو از جاده نترسون، سرانجام من و توست، از تو میپرسم کدوم آینه ارجام من و توست، از تو میپرسم چه آسون شب گریه بی سمر شد، از تو میپرسم چرا پای رسیدن در بدر شد، کدوم آینده دیروز منو برد، به جاش امروز بی پروانه ها برد، تو دستای کدوم چراغ روشن شب‌های من.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. Begrüßen Sie zu unserem Reisemagazin durch Iran. Heute geht es weiter in der Provinz Kerman im Südosten Irans. Wie schon zuvor erwähnt, ist die Provinz sehr reich an Mineralien. Der Bergbau spielt eine enorme Rolle in der Wirtschaft der Provinz. Da einer der größten Kupfervorkommen der Welt, Sar Cheshme, in Kerman liegt, möchten wir uns heute zunächst damit befassen. Die reichen Ressourcen Irans decken nicht nur den internen Bedarf, sondern werden auch exportiert und bringen damit Devisen ins Land. Zu diesen Ressourcen gehört Kupfer. Dieses Metall ist sehr vielfältig einsetzbar und wird in allen Wirtschaftsbereichen als wichtiges Metall hoch geschätzt. Die hohen Mengen in Iran und der Mehrwert, den er durch den Export und bei der Erlangung von Selbstständigkeit mit sich bringt, sind von immenser Bedeutung. Kupfer ist ein ausgezeichneter Wärme- und Stromleiter, nimmt ausgezeichnet Formen an und ist sehr widerstandsfähig gegen Korrosion und Druck. Daher ist Kupfer auch sehr gefragt und wird als Mittelprodukt in vielen Wirtschaftsbereichen eingesetzt. Verwendung findet es in Strom- und Elektronikindustrie, in Metallurgie und Militär, in Konsumprodukten, Münzen und Industriemaschinen, im Baugewerbe und im Transportwesen. Studien zeigen, dass Iran bezüglich seiner Bodenschätze auf dem Kupfergürtel der Welt liegt. Die Kupfervorkommen in Iran ziehen sich vom Südosten Irans bis zu Aserbaidschan im Nordwesten hin und umfassen unterschiedliche Vorkommen, die zu den wichtigsten Reserven des Landes gehören. Die Sar-Cheshme-Vorkommen liegen in der Provinz Kerman an der Wüste und unterscheiden sich von anderen Kupferminen Irans. Sie liegt 160 Kilometer südwestlich von der Stadt Kerman im Zentralgebiet des Alborz-Gebirges im Westen des Landes. Das Vorkommen besteht aus Steinwerfungen, Sediment und Magmastein. Das Volumen der Mine beträgt 1,2 Milliarden Tonnen Schwefelgestein mit einem durchschnittlichen Reinheitswert von 69%. Sar Cheshme ist das größte Kupfervorkommen auf der Welt und liefert in Iran das meiste Kupfer. Angesichts der reichen Kupfervorkommen in Kerman und der Bedeutung der Kupferindustrie und der Hilfe, die diese Industrie für die nationale Wirtschaft des Landes bedeuten, wurden nach dem Revolutionssieg mit iranischer Arbeitskraft und Ideen große Schritte unternommen, damit Kupferhütten errichtet werden. Das Resultat waren die riesigen Sar-Cheshme-Kupferwerke, die mit Hilfe Gottes und der Arbeit und Fähigkeit iranischer Ingenieure, Experten und Arbeiter unter hohem Arbeitsaufwand und unter schwierigen Bedingungen gebaut wurden. Die Werke gehören zu den wichtigsten Industriekomplexen des Landes. Verschiedene Abteilungen zur Schmelze, Reinigung und Konzentrierung sowie Dampf- und Gaskraftwerke und Gießereien sind vorgesehen worden. Den Verantwortlichen der Werke zufolge werden jährlich tausende Tonnen Kupfer gewonnen, Gold, Silber, Schwefelmolybden, die aus Millionen von Tonnen von Erde und Gestein gewonnen werden, sind eigentlich nur Nebenprodukte. Das gewonnene Kupfer ist von hoher Reinheit und deckt den Industriebedarf im Land. Der Überfluss wird exportiert. Früher wurden hohe Summen von Devisen für die Einfuhr von Werkteilen in Sar Cheshme aus dem Ausland ausgegeben. Der qualitative und quantitative Aufschwung der internen Industrie nach dem Revolutionssieg und die starke und einflussreiche Präsenz der iranischen Industrie führte dazu, dass die nötigen Teile heute im Land gebaut und die Devisenkosten im hohen Maße gesenkt werden.
Çeşme-Werke gehören zu den ersten Kupferproduzenten in Iran, die von der Nationalen Gesellschaft der Kupferindustrie Irans aufgenommen wurde. Die Erschließung der Kupfervorkommen wurde erstmals 2001 im Rahmen eines Bergwerkentwicklungsplanes der Iraner begonnen. Jährlich werden etwa 14 Millionen Tonnen Erz aus den offenen Werken abgetragen. Aus den offenen Minen werden im Rahmen des Entwicklungsplanes jährlich 200.000 Tonnen Kupfer gewonnen. Das Vorkommen birgt eine Kupfermenge von rund 1 Milliarde Tonnen. Die Nutzungsdauer wurde von 15 auf 27 Jahren aufgestockt. Die Naturressourcen Kerman beschränken sich interessanterweise nicht nur auf Kupfer. Das Eisenvorkommen Golgohar in Siljan zählt ebenfalls zu den wichtigen Industrieanlagen der Provinz. Insgesamt sind in Golgohar 1,2 Milliarden Tonnen Eisen vorhanden. Der Industriekomplex deckt rund 50% der Hüttenwerke von Mubarakeh in Isfahan und der Stahlwerke von Khuzestan. Die Kupfervorkommen Miduk in Shahrebabak, die Chromit-Vorkommen in Jiroft und Kahnut zählen zu den wichtigen Chromit-Lieferanten des Landes. In Kahnut liegt das einzige Titanium-Vorkommen des Landes. Im letzten Teil der Sendung möchten wir uns mit den Souvenirs und dem Handwerk Kermans befassen. Die Souvenirs der Provinz umfassen Pistazien, Kümmel, Henna, Zeder, Datteln und Zitrusfrüchte. Pistazien, Datteln und Zitrusfrüchte gehören zudem zu den wichtigen Exportgütern der Provinz. Teppiche und eine Art Untersatz, der sich Porte nennt, zählen zu den wichtigsten Handwerkprodukten der Provinz. Schauen wir uns diese etwas genauer an. Bei der Pate-Weberei wird ein Stoff bunt bestickt. Die Kunst wird von den Frauen und Mädchen in Kerman als gutes Geheimnis gehütet. Mit Hilfe von Farbfäden sticken sie auf handgewebten Stoff einem Aris bunte Muster. Die Kunst wurzelt in der Geschichte und Tradition der Provinz Kerman. Neben der Stadt Kerman wird sie auch in Siljan, Rafsanjan und Mohan betrieben. Die Kunst zeigt sich dann als Tischdecke, Gebetstisch und Kissen und ist in aller Welt begehrt. Der Teppich aus Kerman ist von früher her als feinstes und wertvollstes Webereiprodukt Irans und gar der Welt bekannt. In deren Regionen, wie zum Beispiel in Kashan und Tabriz, werden ebenfalls sehr wertvolle Teppiche hergestellt. In Kerman wird sehr feine und wertvolle Wolle für die Teppiche verwendet. Aus den Städten Bam, Rudbar und Rafsanjan wird diese Wolle geliefert. Der Weltruhm des Kermaner Teppichs beruht unter anderem auch auf die erfolgreiche Farben- und Musterkomposition. Bei Teppich ist es zunächst die Farbe, die das Auge auf sich zieht. Für Experten und Leute vom Fach ist es jedoch das Muster, das einen schönen Teppich ausmacht. Im Grunde verleiht das Muster dem Kermaner seinen Stil, Wert und Rang auf der Welt. Etwa vor einem Jahrhundert begann der Aufstieg des Kerman-Teppichs von einer untergehenden Schalindustrie in die Teppichindustrie. Die Vielfalt und die Entwicklung der Muster weisen klare und getrennte Epochen mit besonderen Merkmalen auf, die hier nicht angesprochen werden sollen. Motive wie Bäume, Jagdszenen, Palmetten, Medaillons und Porträts gehören zu den wichtigsten Mustern im handgeknüpften Kerman-Teppich. Wir beenden damit unser heutiges Umherschweifen in Kerman und wünschen eine schöne Woche.
Liebe Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem zweiten Musikstück von Solar Arili mit dem Titel Irane Hamishe Azad, auf Deutsch Auf ewig freies Iran.
سر به ساحل نسپارد دل توفانی ما، سر به ساحل نسپارد دل توفانی ما، تا به خورشید رسد شور پرفشانی ما، نهادن به این خاک سبک طرز نسیم، بادهایی که دمیدن به ویرانی ما، فراوانی ما کشتی خیش رساندیم به این ساحل ام، بو که در خواب ببینند پریشانی ما،
بو که در خواب ببینند پریشانی ما.
ما رسیدیم به خورشید رسیدیم به نور، سرزند از همه آفاق سلیمانی ما. سر به ساحل نسپارد دل طوفانی ما، سر به ساحل نسپارد دل طوفانی ما، تا به خورشید رسد شور پرفشانی ما. نهادن به این خاک سبکتر ز نسیم، بادهایی که دمیدن به ویرانی ما.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe An der Schwelle zur Helligkeit. Weiterhin guten Empfang.
An der Schwelle der Helligkeit.
Der Monat Ramadan ist der Monat der Selbsterziehung. In diesem Monat vermag der Mensch, sich selber zu erkennen und den Weg Gottes zu beschreiten. Der besondere Gottesdienst in diesem Monat ist das Fasten. Das religiöse Fasten hat besondere Aspekte, die es bei den anderen Formen des Gottdienens nicht gibt. Sein Wert kommt darin zum Ausdruck, dass Gott gesagt hat, das Fasten ist für mich und ich selber belohne es. Vielleicht liegt einer der Gründe dafür, dass das Fasten für Gott etwas Besonderes ist, in der damit verbundenen Aufrichtigkeit, denn es ist ein verborgenes Gottdienen. Wenn wir das Ritualgebet verrichten, so wird es an den Haltungen im Gebet erkennbar, dem Stehen, der Verbeugung und der Niederwerfung. Auch bei den religiösen Pflichtabgaben oder beim Spenden ist es so, denn mindestens eine Person nimmt sie entgegen. Genauso wird der Mensch beim Hadsch und Dschihad gesehen. Aber das Fasten geht nicht mit einer besonderen sichtbaren Handlung einher. Und solange jemand nicht sagt, dass er fastet, kann keiner von außen sein Fasten bemerken. Gemäß Koran und Überlieferungen belohnt Gott alle guten Werke. Aber das Fasten ist etwas Besonderes. Während sonst keiner sieht, dass jemand fastet, ist Gott darüber vollständig im Bilde. Er weiß, ob dieses Fasten in aufrichtiger Absicht geschieht und ob der Fastende damit nur Gott dienen will. Wenn Gott ihm seinen Lohn für ein solches aufrichtiges Fasten verspricht, ist es ein Ansporn für den Menschen, generell seine guten Werke nur wegen Gott zu vollbringen und die Stufe der aufrichtigen Gottesliebe und Gottergebenheit anzustreben. Fatima Zahra, die Tochter des Propheten, Friede sei mit ihr, hat über das Fasten gesagt, Gott hat das Fasten zur Beständigkeit der aufrichtigen Gottergebenheit, Ikhlas, eingerichtet. Beim Fasten geht es also darum, die Seele zur Gottergebenheit zu erziehen. Liebe Ramadan-Gäste, zu den Dingen, die das islamische Fasten ungültig machen, zählt das vollständige Eintauchen des Kopfes ins Wasser. Aber wenn jemand den Kopf unter dem Wasserbahn oder unter der Dusche wäscht oder wenn er sich mit einem Gefäß Wasser über den Kopf gießt, wird das Fasten nicht ungültig. Wenn der Fastende jedoch absichtlich den ganzen Kopf ins Wasser taucht, dann verliert das Fasten selbst dann seine Gültigkeit, wenn der restliche Körper nicht in Wasser ist. Das Fasten wird auch ungültig, wenn er bis auf einen Teil seiner Haare den restlichen Kopf unter Wasser taucht. Der Fastende kann aber die eine Hälfte des Kopfes ins Wasser tauchen und nachdem er sie aus dem Wasser erhoben hat, die andere Hälfte eintauchen. In dem Falle bleibt das Fasten erhalten. Wenn der Fastende zweifelt, ob er mit dem ganzen Kopf unter Wasser getaucht ist oder nicht, bleibt sein Fasten ebenso gültig. Sollte er vergessen, dass er fastet und aus Versehen seinen Kopf unter Wasser tauchen, geht die Gültigkeit des Fastens ebenso wenig verloren. Aber sobald er sich daran erinnert, muss er sofort den Kopf wieder aus dem Wasser nehmen. Jeder von uns hat viele Bitten an Gott und wünschte, sie würden erfüllt. Doch ein jeder von uns hat sicher schon erlebt, dass er eine Bitte immer wieder gestellt hat, ohne dass sie in Erfüllung ging. Sicherlich ist das, was Gott für uns anstelle dieser Bitte will, besser als das, was wir uns vorstellen. Denn Gott kennt die Folgen aller Dinge und er weiß, ob die Erfüllung einer unserer Wünsche gut für uns ist oder nicht und wohin sie führt. Im Koran hat Gott im Vers 36 der Sure 42, Shura, auf diese Wahrheit hingewiesen. Es heißt dort, was immer euch gegeben worden ist, ist Missbrauch des diesseitigen Lebens. Was aber bei Allah ist, ist besser und beständiger für diejenigen, die glauben und sich auf ihren Herrn verlassen. Gott hört sehr gerne die Stimme seiner lieben Diener. Also sollten wir unsere Bittgebete nicht aufgeben, ebenso wenig wie die Hoffnung auf die Barmherzigkeit des Herrn und Schöpfers, des einzigen Gottes und des Allmächtigen. Und immer, wenn einer von uns möchte, dass der geliebte Gott mit ihm spricht und wissen will, was er seinen Dienern sagt, braucht er nur die belebenden Verse des Heiligen Korans zu lesen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, sagt, jeder, der unablässig an einer Tür anklopft und beharrlich ist, dem wird letztendlich die Tür geöffnet. Und auch Imam Sadir versichert, Gott wird jedem Diener seine Bitte erfüllen, wenn er auf ihr beharrt. Wir sollten Gott also um das Beste für uns anflehen. Einige Gebete sind recht lang, wie das Jushan Kabir und das Abu Hamza Somali Gebet. Mit ihrer Länge regen sie uns an, lange und intensiv zu Gott, der alles hört und weiß, zu beten und ihm um wertvolle Dinge zu bitten. Wir bringen nun wieder einen Ausschnitt aus dem Abu Hamza Somalibit-Gebet. Im Namen Gottes, des Alabamas, des Barmherzigen. O Gott, du bist es, der gut tut, und wir sind es, die Schlechtes begehen. Vergib bei dem Schönen bei dir das Hässliche, das bei uns ist. O mein Herr, welche Unwissenheit würde nicht von deiner Großzügigkeit und Gnade überragt werden, und welche Zeit wäre länger als die Frist, die du gewährst? Was sind unsere Werke angesichts deiner Gaben wert? Und wie könnten wir unsere Werke für zahlreich halten, sodass wir sie für gleichwertig mit deiner Güte betrachten? Dies ist niemals möglich. O du Vergebender, dessen Großzügigkeit unendlich ausgedehnt ist. Wie kann es sein, dass deine Barmherzigkeit, welche den Sündern zuteil wird, zurückgeht? O du, dessen Hand für den Segen geöffnet ist. O Herr, bei deiner Macht, wenn du mich abweist, werde ich mich nicht von deinem Portal entfernen und werde nicht ablassen, dich zu preisen, weil ich deine Güte und Großzügigkeit kennengelernt habe. Du lässt deinen Willen geschehen. Du strafst, wenn du willst. Und du erbarmst dich, wessen du willst, und du bist für das, was du tust, niemanden Rechenschaft schuldig. Und keiner kann dich in deinem Reich zur Rede stellen, und niemand wird Teilhaber an deinem Werk und Gegenspieler bei deiner Urteilsfällung. Niemanden gebührt es, gegen deine Vorkehrungen Einspruch zu erheben, denn Schöpfung und Befehl gehören dir. Der Herr der Welten ist rein und gepriesen. O Herr, hier ist jemand, der sich schutzsuchend an dich gewendet hat und Zuflucht gesucht hat bei deinem Großmut und der deine Wohltaten und deine guten Gaben gewohnt ist. O du, jener Großmütiger, dessen Vergebung niemals knapp wird und dessen Wohltätigkeit niemals abnimmt und dessen Allbarmherzigkeit nicht zurückgeht. Wir vertrauen auf die Gewissheit über deine beständige Nachsicht, deine große Gnade und deine unendliche Barmherzigkeit. O Herr, ist es denn möglich, dass du im Gegensatz zu dem, was wir über dich denken, handeln wirst oder unsere Hoffnung auf deine Barmherzigkeit enttäuschst? Nein, o Herr, niemals werden wir auf diese Weise über dich und über deine Großzügigkeit denken. O mein Herr, wir hoffen auf dich. Wir haben dir nicht gehorcht und hoffen nun, dass du für uns unsere Sünde verdeckst. Wir haben dich gerufen und hoffen, dass du uns erhörst. O unser Herr und Freund, erfülle unsere Hoffnung. Unsere Sünden liegen dir vor, o Gott. Wir bitten dich um Vergebung für sie. Wir machen Umkehr zu dir. Du erweist uns Liebe mit deinen guten Gaben, während wir uns dir mit Sünden widersetzen. Du lässt das Gute zu uns herabströmen, während das Böse an uns zu dir aufsteigt. Laufend kommt hässliches Tun von uns zu dir. Doch dies hindert dich nicht daran, uns mit deinen guten Gaben zu überschütten und uns mit deinen erlesenen Geschenken in Huld zu bedenken. Du bist rein und gepriesen. Wie langmütig, groß und großzügig du bist. Du bist der Beginner des Guten und wiederholst es. Deine Namen sind heilig. Du bist viel gepriesen und dein Handeln ist großzügig. O Gott, deine Großzügigkeit ist weitreichender und deine Langmut ist größer, als dass du mich an meinem ungebührlichen Tun und meinen Fehlern bewertest. So verzeih mir, verzeih mir, verzeih mir, o mein Herr.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.